Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Viele Frauen saßen ja in der Corona-Krise wieder zu Hause fest und mussten sich zwischen Kinderbetreuung und Homeoffice zerreißen. Aus diesen tradierten, überkommenen Rollenbildern auszubrechen, dazu ermutigen viele Neuerscheinungen und wir stellen Ihnen gleich einen ganzen Stapel davon vor. Zurück an den Herd und in die Rollenmuster der 50er Jahre. Durch Corona wurden viele Frauen abrupt und unfreiwillig in alte Zeiten zurückversetzt. Über diesen Backlash, der vieles überdeutlich gezeigt hat, was eh schon im Argen liegt, wurde viel diskutiert. Auf dem Buchmarkt ist vom Backlash offenbar noch erstaunlich wenig zu spüren. Dafür gibt es viele tolle Neuerscheinungen, die zeigen, was Frauen drauf haben und die Frauen auch ermutigen, aus diesen tradierten Geschlechterrollen auszubrechen. Eva Hepp hat einen ganzen Berg von Büchern durchforstet, quer durch alle Genres, vom dicken Nachschlagewerk bis zum Kinder- und Jugendbuch. Eva, ist das nicht eigenartig oder fast schon anachronistisch? Gesellschaftlich wurde ja wirklich sehr viel über diesen Backlash diskutiert und am Buchmarkt wird aber die Stärke der Frauen gefeiert.
Das ist eigenartig und wieder auch nicht, denn es wird zwar gefeiert und es gibt ja auch viel zu feiern, aber es wird nicht nur gefeiert. Also fast alle Bücher haben immer auch so ein Kapitel und machen so ein bisschen mehr oder weniger eben deutlich, dass es tatsächlich an manchen Stellen auch hapert. Ich habe zum Beispiel zwei dicke und ziemlich reich illustrierte und toll zu lesende Bücher auch zur Geschichte des Feminismus mitgebracht. Und da gibt es diese großen emanzipativen Fortschritte, die es völlig ohne Frage gibt. Aber der Backlash ist auch immer ein Thema. Also es heißt immer so nach dem Motto, erkämpfte Rechte können natürlich auch wieder zurückgenommen werden. Und die Verhaltensweisen jetzt in Zeiten der Pandemie, das finde ich tatsächlich ganz interessant. Die zeigen eben recht deutlich, wie ja über Jahrhunderte gewachsene Strukturen und fest tradierte Rollenmodelle sich halt dann doch eingeschliffen haben und wie schnell man auch wieder auf den alten Gleisen fährt.
Vor Corona sah das ja anders aus. Da hatte die MeToo-Debatte Frauen und ihre Rechte sehr in den Fokus gerückt. Und da ist jetzt auch noch mal ein Buch erschienen, und zwar genau von den beiden Journalistinnen, die mit ihren Recherchen diese ganze Debatte ausgelöst hatten. Das ist Ende Juli erschienen. Was ist das für ein Buch?
Ja, das ist ein Krimi, muss man eigentlich sagen. Das liest sich ungeheuer spannend. Die beiden Journalistinnen, die erzählen eigentlich, wie sie recherchiert haben, wie sie vorgegangen sind, wie schwierig das war, in dieses System überhaupt reinzukommen. Es gab ja so eine Art offenes Geheimnis, wo seit Jahren das Harvey Weinstein Frauen unter Druck setzte und sexuell belästigte, bis hin zur Vergewaltigung auch. Aber es wollte halt niemand drüber reden. Und das erzählen sie jetzt, wie sie so anfangen, an dieser Schicht zu kratzen, die ersten Schauspielerinnen tatsächlich sich dann offenbaren, aber immer noch sagen, sagt das bitte nicht weiter, also oder beziehungsweise veröffentlicht meinen Namen nicht. Ich gebe euch nur die Geschichte, damit ich euch ermutige, dass ihr weiter recherchiert. Und das tun die beiden dann eben. Und irgendwann merken sie die Geschichten, es kommen so viele und die sind sich so gleich und so ähnlich, die bleiben dann halt dran. Und das beschreiben sie unglaublich spannend, weil in dem Moment, wo sie was zu fassen kriegen, positioniert sich die Gegenseite. Und mit welcher anwaltlichen Gewalt auch irgendwie versucht wird, die beiden unter Druck zu setzen, dass diese Veröffentlichung bis kurz vor dem Tag, an dem sie dann erscheint, tatsächlich versucht die Gegenseite alle Mittel, um das zu verhindern. Also man braucht wirklich Mut. Und wie viel Mut es auch brauchte, das zu machen, davon erzählen die beiden hier.
Und das reflektiert dieses Buch auch die Zustände bis heute?
Ja, das macht es auch wirklich so lesenswert über diesen Stand hinaus, denn es geht ja wirklich um System, es geht ja auch nicht um Harvey Weinstein alleine, der ist jetzt verurteilt, aber das System als solches ändert sich ja furchtbar langsam. Es gibt hier ein Kapitel, das finde ich großartig, da bringen sie 12 Frauen, die ihr Schweigen gebrochen haben, erstmals zusammen an einen Tisch, die kennen sich unter Umständen gar nicht und sitzen jetzt das erste Mal beieinander und erzählen, was das für sie bedeutet hat, quasi diesen Schritt zu gehen, wie viel Mut es braucht. Und die erzählen, dass sie auch Hassmails bekommen, dass sie Morddrohungen bekommen. Also da sieht man, alle sagen, es war richtig, dass ich das gemacht habe. Ich fühle mich ungeheuer befreit. Aber das ist auch ein Preis, den man zahlt dann.
Was haben Sie denn noch auf Ihrem Stapel? Welche Bücher liegen Ihnen besonders am Herzen?
Ja, ich habe ziemlich viel mitgebracht. Und was mich begeistert hat, dass das wirklich in allen Genres halt vorkommt und starke Frauen und so kein Nischenthema mehr sind. Es gibt zwar so richtig dicke Grundlagenwerke zur Geschichte des Feminismus. Die finde ich beide großartig. Es gibt Ratgeberbücher. Ich habe eins dabei von Martha Breen, How to be a Feminist. Die wird so als Norwegens führende Feministin bezeichnet. Es gibt auch Wissenschaftler, wissenschaftliche Bücher zum Thema, ein sehr schönes Fotografiebuch und tatsächlich auch sehr viele Kinder- und Jugendbücher, die sich dem Thema widmen.
Wenn wir mal auf die Feminismusbücher gucken, da dachte ich gleich, na ja, gut, das gibt es ja schon immer, seit es Feminismus gibt. Was ist denn neu an diesen neuen Feminismusbüchern?
Also neu ist daran eigentlich, und das sagen die alle tatsächlich, also die haben die These, dass so viele Schlachten schon geschlagen wurden und so viel erreicht wurde, dass es aber quasi von Generation zu Generation wieder vergessen wird. Also als müsste man das Rad ständig neu erfinden. Und denen liegt quasi so am Herzen zu sagen, guckt euch mal an, was tatsächlich alles schon gemacht wurde, wie viele tolle Frauen es gibt. Die gehen eigentlich alle zurück bis ins 18. Jahrhundert. Und so ein Beispiel, 1734 fängt das eine Buch an und da gewährt zum Beispiel das schwedische Gesetzbuch den Frauen bestimmte Rechte erstmals. Und es verbietet dem Mann den Besitz seiner Frau, ohne deren Einverständnis zu verkaufen. Da geht es so los. Und dann unterteilen die immer diese drei Wellen, die es gibt, das, also quasi der Kampf ums Wahlrecht, dann die Frauenbewegung der 60er, 70er und heute wird die dritte Welle eigentlich verortet, so, in der es so viele auch gegensätzliche Strömungen gibt. Und wie gesagt, die These ist, Leute, ihr müsst das wissen. Fangt nicht immer wieder bei Null an. Auch die Argumente, auch die Gegenargumente sind oftmals die gleichen. Eignet euch dieses Wissen an und dann habt ihr auch Argumente, die ihr einfach so losfeuern könnt.
Sie haben schon eine norwegische Feministin erwähnt. Ich war, als Norwegen zur Buchmesse eingeladen war, davor öfters in dem Land und habe da ganz viele Frauen getroffen, die tolle Bücher für Frauen, über Frauen geschrieben haben. Sind die da irgendwie ein bisschen weiter in Skandinavien?
Ja, die sind weiter. Das zeigen auch so knallharte Fakten. Also zum Beispiel Weltwirtschaftsforum, da gibt es den Global Gender Report, Gap Report. Da liegt immer Skandinavien vorne dran. Platz 1, glaube ich, Norwegen tatsächlich. Und auch so Gleichstellungsbarometer des Weltwirtschaftsforums. Immer Norwegen, Schweden, Finnland, Island. Die sind tatsächlich weiter. Und was mir an diesem Buch hier auch wirklich gut gefallen hat, ist, dass man so ein bisschen munitioniert wird mit Argumenten, die man vielleicht auch mal vorbringen kann. Und auch die Gegenargumente eben immer die gleichen sind. Also man kriegt dann, also sie sagt zum Beispiel, natürlich bin ich Feministin, auch Männer können Feministen sein. Es geht nicht darum, den Kuchen jetzt anders zu verteilen, sondern wir können alle von diesem Kuchen essen. Also nicht ich schnapp mir den jetzt und die Männer kriegen den nicht mehr, sondern es geht uns allen besser, wenn wir gleiche Rechte haben. Und es gibt immer so Argumente, die man so um die Ohren kriegt, so, ist das jetzt wirklich wichtig, dieses Thema? Also haben wir nicht wichtigere Probleme? Die haben wir vielleicht, wenn wir rausgucken, denken Klimawandel oder irgendwas. Aber sie sagt, nein, das ist auch wichtig. Und man muss das nicht gegeneinander aufwiegen sozusagen, weil sich sonst eben nichts ändert. Und schon an kleinen Stellen muss man einfach eingreifen. Und davon profitieren wir dann letzten Endes alle. Und sie hat da wirklich gute Argumente an der Hand.
Haben Sie denn auch so richtig knallharte Wissenschaft gelesen?
Ich habe auch knallharte Wissenschaft gelesen, ja. Es gibt ein wirklich schwergewichtiges Werk. Das erscheint aber erst jetzt. Nächste Woche, glaube ich, kommt es raus von Minneke Srippa. Da kann man wirklich gespannt drauf sein. Das heißt Weltgeschichte weiblicher Macht und Ohnmacht. Ich konnte da schon reingucken. Und sie fängt an, quasi so die Geschichten, die Mythologien aufzurollen und zu gucken, wie kommt das eigentlich, dass Frauen so ein bisschen das zweite, das andere Geschlecht sind. Der Körper der Frau spielt eine zentrale Rolle und dass sich so Stereotype eingefahren haben. Und das ist ein dickes Buch, das wird Beachtung finden, weil das wirklich hochinteressant ist. Was mir auch sehr gut gefallen hat, das ist von einer französischen Journalistin, Mona Chollet, und die hat im Nautilus Verlag ein Buch hervorgebracht, das heißt Hexen, die unbesiegte Macht der Frauen. Da dachte ich zuerst so, oh Gott, jetzt geht es um Hexen, das interessiert mich eigentlich gar nicht so. Aber auch da geht es um Stereotype und vor allem um so negative Stereotype und wie tief in die Gesellschaft die eingeschrieben sind. Und was ich daran so faszinierend fand, war, dass die Hexenverfolgung ja eine ungeheure Gewalt war. Und sie sagt, wie kann das eigentlich passieren, dass eine ganze Gesellschaft so kippt und das irgendwie sanktioniert und okay findet? Und natürlich benutzt sie eine moderne Sprache und sagt dann, auch damals gab es schon sowas wie Hassrede, üble Nachrede. Und anfangs gab es tatsächlich Leute, die sagten, hey, das finde ich aber nicht in Ordnung, was ihr da macht. Und irgendwann kippt das und man sagt, ja, ist richtig, die hat das verdient.
Was mich persönlich noch interessiert, was ist mit den jungen Mädchen? Ich habe auch welche zu Hause und merke, dass die sich sehr mit ihrem Körper beschäftigen und mit diesen Körperbildern, die auch natürlich viel auf YouTube und im Internet da normiert verbreitet werden. Was sollen die lesen?
Also die müssen unbedingt aus dem Carlsen Verlag ein Buch in die Hand nehmen. Das heißt Girl Guide. wie du lernst, deinen Körper so zu lieben, wie er ist. Und da geht es tatsächlich um all diese schönen, ich sage das jetzt mal, wie Schönheitswahn eigentlich und wie blöd das ist. Und die Kapitelüberschriften, ich zitiere mal ein paar, die zeigen so ein bisschen, wohin die Reise geht. Also Möpse, Hupen, Pampelmusen, wie man sie mit Stolz trägt. Ja. Oder von Punkt zu Punkt, Spotlight auf Pickel, meine erste Periode, Feeling hot, hot, hot. Da wird wirklich alles in einer Art und Weise dokumentiert. Das ist unheimlich unverkrampft. Und es wäre wirklich natürlich toll, wenn es gelingen würde, dass junge Mädchen irgendwie aus diesem ganzen Krampf, wie sie aussehen müssen, wo sie in welche Kleidergrößen sie passen müssen und wie man eine Handtasche zu tragen hat und ob es rosa oder blau sein muss, wenn die da mal rauskämen. Es gibt Bücher, die in die andere Richtung zeigen. Das gehört auf jeden Fall hier dazu.
Klingt sehr gut, Eva Hepper. Vielen Dank für diesen Überblick. Und wir haben auch für Sie eine Liste zusammengestellt mit allen Titeln, über die wir hier gesprochen haben. Die finden Sie bei uns im Internet unter www.deutschlandfunkkultur.de. Im Jahr 1945, gleich nachdem sie fliehen konnte, schrieb Severina Smaglewska ihre Erinnerungen auf an das, was sie als politische Gefangene im Frauenkonzentrationslager Auschwitz-Birkenau erleben musste. Nur wenige Monate später, schon Anfang Dezember, wurde ihr Buch in Polen veröffentlicht und auch bei den Nürnberger Prozessen war es ein wichtiges Zeugnis, das aber nie in einer deutschen Fassung auf den Buchmarkt gekommen ist. Das hat der Schöffling Verlag jetzt nachgeholt und Arkadiusz Luba hat die Spuren der Frauen von Birkenau verfolgt und dabei auch mit dem Sohn der Autorin gesprochen.
Dla mnie jest niesamowitą historią to, że 18. stycznia 40.
Für mich sind die Flucht meiner Mutter aus dem Lager Evakuierungstransport am 18. Januar 1945 und ihr fertiges Buch über Birkenau im Dezember desselben Jahres eine beinahe fantastische Geschichte. Unter solch schwierigen Nachkriegsumständen so schnell ein Buch zu schreiben, es zu editieren, zu setzen und drucken zu lassen, scheint für mich unglaublich.
Sagt Jacek Wiśniewski, emeritierter Anglistikprofessor und jüngster Sohn der Autorin. Bereits im Lager sammelte die 26-jährige Severina Smaglewska Material und Beweise. Laut Wiśniewski glaubte seine Mutter nicht nur daran, dass sie überlebt, sondern sie plante schon damals, über die Geschehnisse im Lager zu berichten und sie in einem Buch der Welt zu bezeugen. Sie machte Notizen und Skizzen. Von Mitgefangenen, die in der Lagerkanzlei arbeiteten, wurde sie sogar mit sensiblen Daten beliefert. Denn sie brauchte präzise Zeit- und Ortsangaben für ihr dokumentarisches Vorhaben.
So schuf meine Mutter eine Basis für das Buch, wo allein die Erinnerung sonst nicht gereicht hätte. Unter Lebensgefahr versteckte sie das Buchmaterial im Lager und genauso gelang es ihr auch, es dann aus dem Lager zu schmuggeln. Nach dem Krieg kehrte sie nach Piotrków-Tribunalski zurück, wo ihre Adoptiveltern wohnten. Mein Großvater Alexander richtete ihr ein Zimmer ein, in das er eine alte Schulbank stellte. Darauf schrieb meine Mutter dann ihr Buch.
Severina Smaglewska schrieb schnell, fast ohne Pausen. Und das, ohne je Ich zu sagen und sich zur Heldin zu machen. Dazu sagte sie 1985 in einem Interview für den polnischen Rundfunk:
Noch hatte mein Buch keinen Titel, noch schrieb ich es in der ersten Person. Dann traf ich Tola Kwaskowska, damals eine junge Frau, später Soziologieprofessorin. Sie sichtete mein Manuskript und meinte: Wenn du weiter in der ersten Person schreibst, dann baust du dir so ein Denkmal. Daraufhin überarbeitete ich meine Manuskripte und seitdem schrieb ich unpersönlich weiter.
Severina Smaglewska hatte sich seit Kriegsbeginn im Widerstand engagiert. Als politische Gefangene kommt die junge Frau 1942 ins Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Ihr gelingt es, trotz der unmenschlichen Bedingungen bis zur Befreiung 1945 zu überleben. Sie berichtet von der desolaten Verfassung der Gefangenen, der harten Arbeit und den Grausamkeiten der SS. Sie beschwört aber auch den geistigen Austausch und den kulturellen Reichtum im Lager, mit dem die Frauen sich gegenseitig ermutigen und so ihre Würde zu wahren wissen.
Um Missverständnisse zu vermeiden, möchte ich sagen, dass ich auf keinen Fall die Bedeutung dieser Fakten überzeichnen will oder sie aus Propagandagründen verändern möchte. Es gibt Dinge, die man nicht vergrößern muss. Alles, was ich hier erzählen werde, kann ich vor jedem Tribunal beweisen,
schreibt Smaglewska in ihrem Vorwort. Das Buch lasen kurz nach seinem Erscheinen einige polnischen Staatsanwälte, die eine Anklage bei dem Internationalen Militärgericht in Nürnberg vorbereiteten. Und so wurde ihr Buch ein wichtiges Beweismittel gegen die Verbrecher des Dritten Reiches. Ein Teil ihrer Aussage vor dem Tribunal blieb in den Archiven erhalten. Sie berichtet darin auch von schwangeren Frauen und von den Kindern.
Einmal sah ich eine Frau, die kurz vor der Entbindung stand. Zusammen mit anderen Frauen musste sie immer noch 10 Kilometer zur Arbeit gehen. Mit einer Schaufel in der Hand grub sie den ganzen Tag lang. Sie war krank und fragte den Kapo, ob sie nicht ausruhen dürfte. Daraufhin wurde sie von ihm und einem SS-Mann geschubst, geschlagen und ausgelacht. Jüdische Säuglinge wurden sofort von den Müttern weggenommen und ermordet.
In Polen sind seit 1945 bereits 22 Ausgaben von Die Frauen von Birkenau erschienen. Die Übersetzerin des Buches ins Deutsche, Marta Kijowska, hat mehrmals beklagt, dass es in Deutschland immer noch nicht vorlag. Die Deutschen schienen ihrer Meinung nach der Auschwitz-Thematik überdrüssig. Der Sohn der Überlebenden, Jacek Wiśniewski, ist auch mit der späten Ausgabe zufrieden.
Better late than never, jak mawiają Anglicy, to jest kolejne pokolenie Niemców.
Better late than never, wie die Engländer sagen. Ich glaube, es wird jetzt von deutschen Urenkeln und Enkeln gelesen, die zeitlich weit weg sind vom Kriegsgeschehen. So könnte man sich eine völlig neue Herangehensweise vorstellen, wie die jungen Deutschen dieses Geschehen betrachten. Es ist wichtig, dass das Buch auf Deutsch erschienen ist.
Sagt der Sohn von Severina Szmaglewska. Ihr Buch »Die Frauen von Birkenau« hat Marta Kijowska aus dem Polnischen übersetzt und erschienen ist es im Frankfurter Schöffling Verlag. 456 Seiten kosten 28 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
In Spanien war dieses Buch, über das wir jetzt reden, ein Riesenerfolg. Die Reise nach Odessa, der erste Roman des 1962 geborenen Lyrikers Manuel Vilas, der darin zurückkehrt in seine Kindheit in sehr einfachen Verhältnissen. Katharina Döbler hat das Buch gelesen. Das ist ja ein autobiografischer Roman, der von einem Mann handelt, der als erster in seiner Familie studieren konnte. Ist das also so eine Geschichte eines Aufstiegs?
Nein, das ist es eigentlich gar nicht. Und das ist schon so ein bisschen erstaunlich, weil wenn man das jetzt vergleicht mit anderen Büchern dieser Art, da gibt es ja ganz berühmte Beispiele wie Annie Ernaux und es gibt Beispiele die Eribon oder eben Christian Baron, die sich wirklich auseinandergesetzt haben mit ihrer Familie und sich auch davon abgegrenzt haben und das Gefühl haben, sie haben wirklich im Leben sich andere Horizonte eröffnet. Und bei Vilas ist das eher so, dass er zurückguckt in seine Kindheit und eine ganz, ganz negative Bilanz seiner Gegenwart sieht. Also er ist gerade frisch geschieden, seine Bücher haben keinen Erfolg, sie verkaufen sich jedenfalls nicht. Er ist arm und er ist einsam und er hat ein Alkoholproblem. Also das ist jetzt die Bilanz, da kann man eigentlich nicht wirklich von Aufstieg reden.
Eher ein Buch des Scheiterns, oder? Die Geschichte eines gescheiterten Mannes oder wie erinnert er sich dann an diese Kindheit?
Er erinnert sich daran in sehr hellen Bildern einerseits. Also er zeichnet ganz wunderbare Porträts seiner Eltern in ganz verschiedenen Situationen. Sein Vater war Handelsvertreter, ein ganz ungebildeter Mann, der aber sehr auf Stil hielt und sich mal wunderbar angezogen hat. Er hat Stoffe verkauft an so kleine Schneidereien, was dann natürlich irgendwann nicht mehr ging, als die Leute anfingen, Kleider von der Stange zu kaufen. Und seine Mutter ist auch eine sehr ungebildete Frau, auch eine völlig unreflektierte Frau. Das erzählt er immer wieder. Aber sie war sehr schön, sie war irgendwie sehr emotional. Trotzdem wurde in dieser Familie immer geschwiegen. Also es wurden ganz viele Dinge nicht ausgesprochen. Aber das schildert er eben nicht wie eine Last. Er schildert auch die Armut nicht wie eine Last, obwohl er sagt, dass es eine war. Weil, gut, die Familie hatte ein Auto, das brauchte der Vater. Sie konnten auch ab und zu mal verreisen und eben auch Ausflüge in dieses wunderbare Tal Odessa, wo es dann so schön ist, dass er das sein Leben lang nicht vergessen kann. Aber also das ist alles nicht so bedrückend, sondern es sind einfach alles schöne Erinnerungen. Und die bedrückenden Bilder der Erinnerung, die kommen, das ist das an das Sterben, das Altwerden seiner Eltern.
Also es ist anders als die Bücher, die Sie schon genannt haben, jetzt Annie Ernaux oder Christian Baron, gar keine soziologische Analyse, die da so mit rein schimmert, sondern offenbar einfach ein Buch über seine Kindheit, ein bisschen nostalgisch.
Ja, das ist, also nostalgisch ist es absolut, ne? Weil er das auch in so ein Licht taucht, Also auch so das Glück seiner Kindheit immer wieder beschwört und auch eine Liebe beschwört, von der man gar nicht weiß, ob sie da ist. Und gleichzeitig zeigt er sich selber auch immer wieder als einen komplett unemanzipierten Menschen. Also es gibt keinen emanzipatorischen Aufbruch. Und ich meine, man kann ja nicht von dem Romanautor erwarten, dass er soziologisch argumentiert. Mhm. Das kann ein Buch auch kaputt machen. Das ist ja auch manchmal, wie bei Eribon, ja auch so eine Flucht. Das macht er jetzt nicht. Ne? Aber er sieht das schön und er sieht die Gegenwart negativ. Und gleichzeitig hat er auch so eine Bissigkeit, auch in seinen Erinnerungen, also so Spitzen gegen diese spanische Rechte, die das Land einfach immer eisern in der Faust gehalten hat. Also soziale Verhältnisse, die ihn auch klein gemacht haben. Und dass er dann die Möglichkeit hatte zu studieren, quittiert er mit so einer etwas bitteren Anerkennung, kann man sagen.
Wie ist das Buch denn erzählt? Ich habe gelesen, das sind ganz kurze, über 100 kleine Kapitel. Was erzeugt denn dieses Stilmittel? Wie ist das so für den Lesefluss?
Ja, Lesefluss gibt es eigentlich gar nicht, sondern das ist wirklich, man merkt daran den Lyriker. Also das sind so Miniaturen eigentlich, die aneinander gehängt sind. Dinge wiederholen sich an anderen Stellen wieder. Das geht nicht so ständig weiter, aber man kann in jedem Moment in dieses Buch einsteigen und sich auch darauf einlassen, weil es ist wirklich teilweise wunderschön, sehr, sehr kraftvoll, sehr zugespitzt, einfach sehr lyrisch. Und das ist, also für mich war das als Leserlebnis wirklich die Sprache, die das trägt. Die Haltung ist für mich teilweise überhaupt nicht nachvollziehbar. Aber diese Sprache, diese wunderbare Nähe zu diesen Figuren, diese Emotionalität, die das hat, die ist wirklich umwerfend.
Und ist das, denken Sie, auch das Erfolgsgeheimnis? Denn in Spanien war das ja ein Riesenbestseller.
Ich glaube, dass es sicher auch damit zu tun hat, weil er eine Sprache findet für etwas, was in Spanien immer so verschwiegen wird. Also es gibt zwar Aufarbeitungsliteratur, in Anführungszeichen, die aber dann immer sehr parteiisch ist und irgendwie genau sagt, was gut und böse war. Aber was er macht, ist dieses wirkliche Beschwören einer Kindheit, die trotz Armut und Frankismus für ihn eine schöne war. Und eine Gegenwart in einem Land, das von einer Krise zur anderen taumelt und in der niemand eigentlich festen Boden unter den Füßen hat. Ich kann mir vorstellen, dass das für viele Leute eine ganz, ganz starke Wiedererkennung hat, ne, was er da geschrieben hat. Und auch innerhalb der jetzigen Realität einfach wirklich etwas ist, was stärkt, wenn man das liest.
Katharina Döbler über Manuel Vilas Roman Die Reise nach Odessa aus dem Spanischen übersetzt hat Astrid Roth dieses Buch. Erschienen ist es im Berlin Verlag und es kostet 24 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Mein Lieblingsgedicht.
Barbara Honigmann, ich bin Schriftstellerin. Ich lese ein Gedicht von Josef Brodsky, der von 1940 bis 1996 lebte. Und das Gedicht stammt vom Mai 1980, kurz nachdem er aus der Sowjetunion ausreisen konnte, nachdem er dort im Lager war. Statt des wilden Tiers ging ich rein in den Käfig. Meine Frist, meinen Namen in die Barackenwand schabend, spielte Roulette, auch am Meer schon lebte ich, aß Gott weiß mit wem im Frack zu Abend. Sah die Welt aus der Höhe eines Gletschers, soff dreimal ab, wurde zweimal aufgeschnitten, verließ das Land, das mich aufzog und hätschelte. Aus denen, die mich vergaßen, gäb's ganze Städte. Trieb mich in Steppen rum, voll vom Geheul der Hunnen. Was ich mir anzog, kommt jetzt wieder in Mode. Säte Roggen, deckte mit Schwarzpappe Scheunen und hab mir nicht bloß Wasser in die Kehle gezogen. Ließ in meine Träume ein das Auge des Wachsoldaten, fraß das Brot der Fremde und keine Rinde ließ ich. Erlaubte meinen Stimmbänder alles, bloß keine Klagen. Gegenüber in Flüstern, jetzt bin ich 40. Was soll ich denn sagen vom Leben? Es dauert schon lange. Solidarisch fühle ich mich allein mit dem Kummer. Doch solange sie mir das Maul nicht mit Lehm vollschlagen, wird aus ihm nichts als Dankbarkeit kommen. Brodsky hat dann auch den Nobelpreis bekommen. Und das fand ich ausnahmsweise mal eine unglaublich gute Sache. Es ist mein Lieblingsgedicht. Aus vielen Gedichten eines meiner Liebsten, weil ich diese Lebensbilanz einfach unschlagbar gut finde, knapp, kurz. Und dass er zum Schluss sagt, dass aus meinem Maul nichts als Dankbarkeit kommt, das lässt mich denken, dass eben danken und denken dasselbe Wort sind im Grunde genommen oder jedenfalls aus derselben Wurzel kommen. Und hier haben wir es mit einem der gedankenvollsten und doch so kräftigen Dichter zu tun, finde ich.
Die Schriftstellerin Barbara Honigmann stellte ihr Lieblingsgedicht vor, Stadt des wilden Tiers von Josef Brodsky. Und Sie können dieses und alle anderen Lieblingsgedichte unseres Lyriksommers nachhören unter www.deutschlandfunkkultur.de.
Leipzig. Leipzig nadi, laut bemin net, stolzer blind, gib mir Hawiya. Hassfrei, tolerant, orangin, doch kuni, vor Frieden hadia. Leipzig, Dbejin, Openstadt ist, egal, in Turesch or Weiß bist. Zusammen Eckplant und Kartoffeln, wak havilil insan, chokpe wist. Weißt du a racial profiling? Racial profiling al Kamujan. Artikel 1, fil Grundgesetz, tellst du not to be kal Haiwan. Sing heute Bank Leipzig Lana. Du, ich, Hun, wir sind all Huna. Seid keine Dinosaur, liebe Menschen. Wenn sie, dann we go all to Fana.
Welche der fünf Sprachen haben Sie verstanden? Bei mir waren es eher einzelne Wörter. Leipzig, Racial Profiling, Kartoffel zum Beispiel. Aber wenn man das Buch in der Hand hat, in dem sich dieses Gedicht befindet, dann lässt sich jeder Begriff in allen fünf Sprachen nachlesen. Also in Deutsch, Englisch, Hocharabisch, Kurdisch und Spanisch. Geschrieben hat dieses mehrsprachige Poem der Leipziger Dichter und Aktivist Hoschewist. Er kam 1987 im syrischen Hasaka zur Welt und lebt schon länger in Deutschland und ich bin jetzt mit ihm in Leipzig verbunden. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie haben ja, habe ich gelesen, englische Literatur und International Forced Migration, Parlamentsfragen und Zivilgesellschaften an verschiedenen Universitäten in Damaskus, Halle, Leipzig und Oxford studiert. Wie sind Sie denn da auf die Idee gekommen, Gedichte in mehreren Sprachen zu schreiben?
Das war ein langer Weg für mich, in verschiedenen Ländern zu leben, auch zu studieren. Und mit den verschiedenen Gedichten in verschiedenen Sprachen, das war eine Reaktion auf Identität. Welche Identität habe ich? Was ist meine Identität, wenn man in verschiedenen Orten wohnt? Man entdeckt, es geht nicht um den Platz, sondern über die Menschen, was für Menschen da sind. Und mit Menschen, man braucht immer Kommunikation. Und die Sprache ist das erste Schlüssel, mit Menschen zu kommunizieren, Beziehungen zu bauen, zum Beispiel sich in einer Gesellschaft voll zu fühlen, ein Teil einer Gesellschaft. Und verschiedene Umstände, in diese verschiedenen Umstände, die sich zu fragen, wo gehöre ich zu? Bin ich hier? Ist das mein Platz oder nicht? Und das war ein Grund zu entdecken, zu befragen, wer bin ich? Bin ich Leipziger? Bin ich nicht Leipziger? Das war auch beeinflusst wegen der Migration weg in verschiedene Ländern und dann der Integrationsprozess.
Ist denn auch schon dieses Spiel, dass Sie sich einen Künstlernamen, ein Pseudonym überlegt haben? Ihr bürgerlicher Name ist ja Abdulaziz Ramadan, der Künstlername ist Hoschewist. Was bedeutet dieser Künstlername? Da sind ja auch so ungewöhnliche Zeichen drin.
Hoschewist ist mein kurdischer Name. Das war seit Kindheit. Und das war das Problem, dass in meinem Heimland, das war verboten, Kurdisch zu benutzen. Deswegen der Name Abdulaziz, das heißt Hoschewist auf Arabisch, weil Arabisch war die offizielle Sprache in Syrien und alle anderen Sprachen waren verboten. Und deswegen dieser Name blieb für mich zwischen Familie und Freunde, aber auch als Dichter. Das habe ich immer benutzt. In Damaskus zum Beispiel, ich habe mit diesem Namen geschrieben, damit zum Beispiel, wenn es ein kritisches Gedicht auf Politik oder Gesellschaft, dann man ist sicher, dass die Sicherheitsdienst entdeckt nicht, wer hat das geschrieben. Und dann nach der Migration, ich habe dann diesen Namen im Publikum benutzt, nicht mehr Angst haben. Ich habe angefangen, seit 2015, meine kurdische, künstliche Name Hoschewist wieder zu benutzen und auch zu zeigen.
Das heißt, da steckt ja auch eine politische Botschaft in dieser Art zu dichten und in dem Umgang mit Sprache. Was sind denn das für Gedichte? Wir kennen ja jetzt nur dieses eine über Leipzig. Worüber schreiben Sie?
Es geht um verschiedene Themen in diesem Buch. Es gab mehr als 50 Gedichte, die geschrieben wurden zwischen 2016 und 2019. Aber 12 Gedichte sind ausgewählt. Zum Beispiel Möglichkeiten, das geht um eine Chance zu geben. Eine Chance in einer Gesellschaft, Es gibt viele Menschen, die in verschiedene andere Länder reisen wegen Krieg oder wegen anderen Gründen. Wenn ein Geflüchteter in Leipzig war Arzt in seinem Land und dann hier sucht eine Chance, sich zu beweisen, dass ich kann das machen, aber er bekommt diese Chance nicht. Das geht um Chancen. Ob das zum Beispiel Arbeitssuchende ist, ob das zum Beispiel in einer Gruppe sich zu integrieren, ob das zum Beispiel Freunde zu machen, eine Beziehung. Und das kommt nur, wenn man die Möglichkeit hat, die Fähigkeit, eine Chance dieser Menschen zu geben. Es gibt auch andere Gedichte, die reden zum Beispiel über Revolution und dann Folter in der Zeit der Revolution und auch im Gefängnis. Zum Beispiel das Gedicht Knutschfleck. Es geht um Folter im Gefängnis.
Wenn man in die Geschichte schaut, dann ist Einsprachigkeit ja noch ein recht junges Konzept. Das ist erst eigentlich mit dem Nationalismus in der Romantik aufgekommen. Ist das dann auch ein politisches Statement, wenn man wie Sie in mehreren Sprachen schreibt?
Genau, das war die Hauptbotschaft dieses Buches, dass Sprache sollte niemanden verhindern, mit anderen Menschen zu kommunizieren. Das war in Leipzig, ich erinnere mich, 2015 oder 2016, ich war in der Straßenbahn. Und dann, ich habe mit einer Freundin von mir, die auch Studentin war, in Leipzig-Universität auf Spanisch geredet, in der Straßenbahn. Es gab Menschen, die haben mir gesagt, die waren auch in der Straßenbahn gesagt, oh, die sprechen ausländisch. Ich habe mich gefragt, warum Sie kennen Spanisch nicht? Das ist doch europäische Sprache. Jede Sprache, die nicht Deutsch war, war ausländisch. Ne? Und dann, ich wollte auch ein Teil von dieser Änderung sein, Leipzig als eine offene Stadt. Und dann, ich wollte einfach mein Buch in diese verschiedenen Sprachen schreiben, so eine Chance auch zu Leserinnen geben, dass sich zu öffnen zu anderen Sprachen, die Schönheit sehen, diese verschiedenen Sprachen zusammen, dass wenn die Sprachen zusammen eine Einheit machen, eine Harmonie machen, das können auch die Menschen machen, aber man muss nicht Angst haben, man muss loslassen, sich öffnen, mindestens probieren, eine andere Sprache verstehen zu können oder entdecken. Und das war auch ein Grund, dass ich muss nicht Deutsch reden immer. Du musst auch manchmal meine Sprache reden oder lernen. Integration ist nicht nur eine Seite, es ist zweiseitig. Und das ist genauso mit Beziehungen zum Beispiel, Liebe. Das muss zweiseitig sein. Und diese Botschaft für mich auch wichtig, in Leipzig zu zeigen, dass auch die andere Seite muss einen Schritt machen, dann dieser Integrationsprozess, diese Harmonie kann funktionieren. Und genauso hat das Buch funktioniert, Leipzig kehrt.
Das Buch ist ja sehr aufwendig gemacht. Man kann jedes Wort in allen Sprachen lesen. Man kann auch Audios dazu hören, in denen Sie diese Gedichte vortragen. Haben Sie das gemeinsam mit dem Hochrot Verlag erarbeitet?
Genau, wir haben zusammen nachgedacht. Man muss auch an die Leserinnen denken, die eine Sprache reden oder mehr Sprachen sprechen. Und wie der Leser durch die Gedichte zu reisen. Und deswegen dieser Glossar nach jedem Gedicht. Und wenn man zum Beispiel dieses Buch hat, man kann erstmal die Gedichte lesen, dann mit dem Glossar das Gedicht in seiner oder ihrer Sprache wieder schreiben, mithilfe dieser Wörter. Und man kann auch sich spiegeln in diesem Gedicht und dann die Audio hören mit diesen ganzen verschiedenen Sprachen. Man kann das Kontext besser verstehen. Der Inhalt ist sehr wichtig, aber man muss das bearbeiten.
Der Dichter Jorge Wist, vielen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute.
Gerne.
Und der Band mit fünfsprachigen Gedichten, über den wir gesprochen haben, ist im kleinen Hochrot Verlag erschienen. Er ist mit Audiolinks verknüpft. Das heißt, Sie können alle Gedichte auch anhören. Und das Buch kostet 8 €.